Über das Buch des Lebens und eine besondere Technologie, um es lesen zu können, sprechen wir in diesem CF-Podcast Erfindungen und Ideen.
CF-Podcast Erfindungen und Ideen. Unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
Herzlich willkommen zum CF-Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview-Podcast von Cohaus und Florac. Mein Name ist Elena Winter und ich spreche heute über nichts Geringeres als über das Buch des Lebens. Das Erbgut ist heute unser Thema und die Frage, wie sich dieses Erbgut entschlüsseln und analysieren lässt. Wieland Fahr kennt sich damit aus. Er ist Experte für Biotechnologie und er hat sich im Studium sehr intensiv mit der Erforschung von Proteinen und anderen Molekülen auseinandergesetzt. Er ist außerdem Patentanwalt bei Cohaus und Florac. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch, Herr Fahr.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Fangen wir mal ganz von vorne an, also quasi Biounterricht 5. Klasse. Unser Erbgut, unsere DNA, was ist das eigentlich?
Also mein Professor für organische Chemie, der sagte mal, DNA ist eigentlich auch nichts anderes als ein billiger Pullover aus den 80ern. Ja, die waren also aus...
Schönes Bild.
Ja, aus einem Material, das nannte sich Polyamid. Und so ähnlich kann man sich DNA auch vorstellen. Das ist also ein Polymer. Das besteht aus verschiedenen Einheiten. Es gibt 4 an der Zahl. Die heißen Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin.
Das kommt mir bekannt vor tatsächlich aus der Schule, ja.
Genau, und die sind also in jeder unserer Körperzellen vorhanden, und zwar in der Form von sogenannten Chromosomen. Das sind also letztlich Fäden, auf denen diese DNA aufgerollt ist, also in so großen organisierten Knäueln. Und jede unserer Körperzellen enthält also diese 46 Chromosomen mit DNA darin.
Ja, das ist so irre, dass jede Zelle das enthält, oder?
Ja. Das hat auch eine ziemlich große Länge. Ja, also unser Genom hat eine Länge von reichlich 3 Milliarden dieser DNA-Einzelbestandteile, dieser Nukleotide. Wenn man das jetzt also alles einmal quasi auf die Wäscheleine hängen würde, dann käme man auf eine Länge von 2 Metern ungefähr pro Körperzelle. Und weil unser Körper so viele Zellen hat, habe ich auch jetzt neulich mal gelesen, wenn man also quasi unsere gesamte DNA aus jeder Körperzelle aufreiht, dann käme man so ungefähr 50 Mal von der Erde bis zur Sonne.
Ja.
Also Wahnsinn. Das ist eine Riesenlänge.
Okay, und da ist alles gespeichert. Unsere Erbinformationen sind dort gespeichert.
Ganz genau. Ja.
Okay. Diese sogenannte DNA-Sequenzierung gehört ja heute zum Standardrepertoire, kann man sagen, der biologischen und medizinischen Forschung. Dabei geht es darum, die DNA zu entschlüsseln und analysieren zu können. In welchen Bereichen geschieht das beispielsweise?
Also wir haben natürlich einige Anwendungen, die in der Wissenschaft sehr wichtig sind. Ja, also wenn ich die Sequenz von einem Protein, von einem Enzym bestimmen möchte, Enzyme bestehen aus Aminosäuren, das ist nicht ganz so leicht, weil die auf eine völlig andere Art und Weise zusammenhängen, verbunden sind und also die Sequenzierung einfach sehr, sehr aufwendig ist. Da ist es viel einfacher, anstelle des Proteins die DNA zu sequenzieren und die Basenabfolge oder die Nukleotidabfolge herauszufinden und daraus resultierend die Sequenz des Proteins zu bestimmen. Wenn wir jetzt zurückdenken an die Corona-Pandemie, die ja glücklicherweise nicht so schlimm war, wie es befürchtet wurde, dann wurden neue Coronavirus-Varianten zum Beispiel durch DNA-Sequenzierung bestimmt. Also um herauszufinden, wie unterscheidet sich Omikron von Delta, da ist die DNA-Sequenzierung sozusagen das Mittel der Wahl.
Okay.
Und ansonsten gibt es eine ganze Reihe von Anwendungen der DNA-Sequenzierung, wenn es darum geht, herauszufinden, ob ein Patient besonders anfällig ist für bestimmte Krankheiten. Es gibt also Erbkrankheiten, die sich im Genom vererben. Und man kann über die DNA-Sequenzierung herausfinden, ob jemand also besonders anfällig ist, um zum Beispiel bestimmte Formen von Hautkrebs zu entwickeln.
Da können wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, zu den einzelnen Anwendungsfeldern vielleicht. Aber jetzt zu der Sequenzierung an sich. Da gibt es ja oder gab es ja auch schon verschiedene Techniken, wie das Ganze ablaufen kann. Eine besonders prominente lief ja in der Vergangenheit unter dem Begriff Human Genomprojekt. Was hat es damit auf sich?
Dazu muss man wissen, die DNA liegt immer als Doppelstrang vor. Mhm. Also wir haben unsere vier Nukleotide, die also in einer gewissen Sequenz zusammenhängen,
ja,
und einen gegenläufigen Strang, der also immer quasi das genau entgegengesetzte Nukleotid enthält.
Mhm.
Adenin paart sich immer mit Thymin, Guanin paart sich immer mit Cytosin.
Mhm.
Und dadurch kann ich sozusagen, indem ich den Komplementärstrang herstelle zu dem Strang, den ich sequenzieren möchte, kann ich dann sozusagen im Umkehrschluss herausfinden, wie war denn die Sequenz von dem Strang, den ich sequenzieren möchte, indem ich den Komplementärstrang herstelle.
Also Sie sprechen jetzt auch noch von dem Human Genome
Project. Genau, dort wurde das genauso gemacht. Ja, also das ist letztlich eine Methode, die auf der Synthesechemie der DNA basiert.
Ja.
Und da kommen dann Nukleotide zum Einsatz, bei denen dann die Synthese nicht weitergeht, so dass ich also eine ganze Reihe von kleinen Stückchen, kleinen DNA-Stückchen hergestellt bekomme und die kann ich dann nach ihrer Größe auftrennen und dann kann ich sozusagen schauen, welche Sequenz da jetzt drin war. Das ist natürlich ein Riesenaufwand.
Ja, dafür, so klingt es. Ja.
Ganz genau. Dafür brauche ich teure Geräte. Das ist also alles ganz, ganz aufwendig. Deswegen war das auch sehr teuer. Also dieser Forschungsaufwand hat Gelder verschlungen in Höhe von ungefähr 100 Millionen Euro. Und die sind auch nicht ganz fertig geworden. Die haben nur ungefähr so 90-91% oder sowas unseres Genoms sequenziert bekommen. Das liegt auch ein bisschen daran, dass wir eben sehr viele so repetitive Sequenzen drin haben, wo nicht ganz klar ist, wo die Funktion ist. Und das ist eben sehr schwierig, dann da genau eine vollständige Abdeckung hinzubekommen.
Ja, okay.
Und nach dem Abschluss von diesem Human Genome Project war man eigentlich schon viel weiter, was jetzt also Sequenziertechniken angeht. Und also heutzutage gibt es eben Techniken, die setzen die Kosten für die Sequenzierung des menschlichen Genoms massiv herab. Also wir sind heute bei Weitem nicht mehr bei 100 Millionen Euro für eine Sequenzierung des menschlichen Genoms, sondern wir bewegen uns eher so im Bereich von ein paar hundert bis ein paar tausend Euro.
Weil man andere Methoden hat,
ganz genau.
Welche sind das zum Beispiel heute?
Also im Anschluss an dieses Human Genome Project und auch schon während seiner Durchführung gab es eine ganze Reihe von chemischen Methoden, die alle unter dem Oberbegriff des Next Generation Sequencing zusammengefasst werden. Da gibt es also Methoden, die darauf aufbauen, dass ein Lichtblitz erzeugt wird, wenn quasi das richtige Gegennukleotid in den komplementären Strang eingebaut wird.
Mhm.
Dann gibt es welche, die auf bestimmten Farbstoffen basieren, aber das ist alles quasi immer noch im Bereich der chemischen Reaktionen, aber inzwischen gibt es eben auch, und das ist eigentlich die, wie ich finde, interessanteste und auch cleverste Methode, sie ist sehr pfiffig, dass man einfach einen physikalischen Prozess nutzt, der eben die Eigenschaften des DNA-Moleküls, des DNA-Polymers für sich ausnutzt.
Jetzt bin ich gespannt.
Eine dieser Methoden, das ist das sogenannte Nanopore-Sequencing, also die Nanoporen-Sequenzierung.
Mhm.
Das Prinzip ist, wie ich finde, wahnsinnig einfach und elegant. Man hat zwei Kammern, die sind getrennt durch eine Membran. In der Membran sitzt eine einzige Pore. Diese Pore hat einen Durchmesser, der ist genau so groß, dass der eine von dem DNA-Doppelstrang, der eine Strang, der passt durch, der Doppelstrang selber nicht.
Mhm.
Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass die DNA quasi vorher aufgetrennt wird und dass der Strang einzeln vorliegt. Die Lösung ist eine Elektrolytlösung. Wenn ich also einen Strom anlege, dann werden negativ geladene Moleküle, wir kennen das aus der Physik, die wandern zum Pluspol und die DNA ist als solche immer negativ geladen. Das heißt, dieser eine DNA-Strang, der wird sozusagen durch die Pore hindurchgezogen. Und jetzt kann man sich das vorstellen, wenn ich also ein Loch habe und da ist irgendwas drin, dann wird das Loch also teilweise verstopft. Und wenn ich also einen Strom anlege, beziehungsweise ein elektrisches Potenzial, dann ändert sich das je nachdem, bis zu welchem Grad diese Pore eben gerade verstopft ist. So kann man sich das vorstellen. Das bedeutet, je nachdem, welches Nukleotid jetzt in diesem Moment gerade durch die Pore gezogen wird, ändert sich das elektrische Potenzial dieser Kammer.
Ach ja, okay.
Ja. Und wenn ich jetzt also, das kann ich messen, das elektrische Potenzial kann ich messen, und sozusagen ein Diagramm erstellen über das elektrische Potenzial über die Zeit. Und dann kriege ich sowas, das sieht aus wie so ein Stufendiagramm, also immer wieder ja einfach so Plateaus des elektrischen Potenzials. Und aus diesen heraus kann ich dann die Sequenz bestimmen, weil ich weiß, jedes Nukleotid erzeugt ein anderes, ein eigenes elektrisches Potenzial.
Also eine andere Spannung jeweils.
Genau, ja. Eine andere messbare Spannung.
Ja.
Und aus der Abfolge dieser elektrischen Spannungen kann ich dann die Sequenz bestimmen.
Mhm. Raffiniert. Ja.
Wahnsinn. Ja, und das Ganze hat ein paar ganz schlagende Vorteile. Zum einen, ich brauche keine teuren Chemikalien, die ich dann da irgendwie einsetzen muss.
Also kein Labor, in dem man steht und...
Genau, kein vollständiges Labor. Ja. Ich muss natürlich die Probe ein bisschen vorbereiten. Ja, also ich brauche ein paar kleine chemische Puffer, ein paar kleinere Geräte, sowas wie eine Tischzentrifuge, mit der ich dann also das Gewebe vorbereite, dessen Erbgut ich dann analysieren möchte. Mhm. Aber ansonsten brauche ich eigentlich nichts. Ja, das Gerät hat die Größe von einem USB-Stick. Mhm. Es gibt natürlich auch größere Geräte, aber in der kleinen Ausführungsform wäre es wirklich sehr klein. Mhm. Und ich kann das auch über den USB-Anschluss von einem Laptop betreiben. Mhm. Das ist also auch das geht sozusagen. Ja. Das heißt, ich kann also irgendwo auf der Welt sitzen, ja, sei es jetzt irgendwie in der Wüste oder in der Antarktis oder wo, und kann eine DNA-Sequenzierung machen. Damit.
Und das hat wahrscheinlich auch Kostenvorteile, kann ich mir vorstellen, im Vergleich zu dem, was Sie gerade von dem Human Genome Project erzählt haben.
Genau, also da sind wir lange nicht mehr. Genau, wir sind also bei den Kosten eher so im Bereich dessen, was wir von modernen Sequenzierungstechnologien kennen. Und das ist also im Bereich ungefähr 1000 Euro für die Sequenzierung eines menschlichen Genoms. Ja, also wir berechnen das nicht jetzt anhand dessen, dass wir sagen, das komplette menschliche Genom wird sequenziert, sondern wir sagen, unser menschliches Genom hat, wie ich vorhin gesagt habe, ungefähr reichlich 3 Milliarden Basenpaare. Und wir sagen, also die 1000 Euro beziehen sich auf diese 3,2 oder was Milliarden Basenpaare. Da kann natürlich es dann auch sein, dass mehrere Stellen oder dass gewisse Stellen doppelt und dreifach abgelesen werden.
Okay. Ja. Ist denn bei diesen Vorteilen, die Sie jetzt hier auch genannt haben, ist diese Nanoporensequenzierung dann inzwischen wirklich das Mittel der Wahl geworden für die medizinische Diagnostik eben?
Nee. Mhm. Die Nanoporensequenzierung hat sehr, sehr erfüllt eine kleine Nische, würde ich sagen. Also der Großteil der Sequenzierung im Labormaßstab, wie man sie macht, ist nach wie vor mit der Sanger-Sequenzierung. Also das, was die damals schon benutzt haben beim Human Genome Project, ist immer heute immer noch.
Und warum?
Weil die Sequenzen, um die es geht, häufig lineare Sequenzen sind von einer Länge von, sagen wir mal, zwischen 500 und 2000 Basenpaaren, also relativ wenig. Mhm. Und die lassen sich mit der Sanger-Sequenzierung sehr gut abbilden. Da ist die auch sehr genau.
Und aber der Aufwand ist doch so hoch.
Der Aufwand ist für diese kleinen Sequenzierungen mit der Sanger-Sequenzierung dadurch, dass es eben so sich so parallel durchführen lässt. Wir haben eben jetzt diese Anlagen.
Ja. Okay.
Ist der für diese geringen Mengen an Basenpaaren ist der tatsächlich viel günstiger.
Verstehe.
Also da sind wir dann im Bereich, sagen wir mal, von vielleicht 6 Euro für so eine Sequenzierung. Mhm. Wenn ich jetzt so eine Nanoporen-Anlage kaufen würde, die kostet 100 Euro.
Okay.
Ne, und die kann zwar viel mehr, aber ich brauche das ja gar nicht. Ja, sondern ich will ja nur so eine geringe Menge an DNA dann sequenzieren.
Okay.
Und für größere Sequenziervorhaben gibt es andere Methoden, die auch chemisch basiert sind.
Mhm, okay, verstehe. Ja, ein paar Nutzungsszenarien aus der Medizin hatten Sie ja schon angesprochen. Darüber hinaus gibt es ja auch noch andere Anwendungsmöglichkeiten. Zum Beispiel lässt sich ja mit Hilfe solcher Methoden theoretisch auch die Prädisposition für bestimmte genetische Krankheiten bestimmen. Das hatten Sie auch, glaube ich, gerade schon angedeutet. Ne? Inwiefern sehen Sie denn da auch die Gefahr, dass dieses Verständnis unseres Erbguts eben auch missbraucht werden könnte? Also, weil, wenn ich das mal so weiterspinne, den Gedanken, man könnte ja theoretisch schon bei Neugeborenen solche Analysen vornehmen. Und dann ist man so ein bisschen auch bei der Frage, ob solche Technologien nicht ethisch auch sehr bedenklich sind. Also ob da zum Beispiel ein unrechtmäßiger Eingriff in die Privatsphäre stattfindet oder so eine genetische Diskriminierung stattfindet. Was meinen Sie dazu?
Da bin ich relativ unbesorgt. Mhm. Zum einen muss man sich vor Augen führen, dass das ja kein Zukunftsszenario ist, sondern dass wir das heute schon machen. Mhm. Man kann durch Tests, die in der 11., 12. Schwangerschaftswoche vorgenommen werden, herausfinden, ob das Kind eine Trisomie in sich trägt. Mhm. Ja, diese Tests gibt es schon.
Ja.
Und es obliegt nach der momentanen Rechtslage dann der Mutter bzw. den Eltern zu entscheiden, ob dieses Kind geboren werden soll oder nicht.
Mhm.
Ein Problem kriegen wir, glaube ich, nur in einer Situation, wo das, sagen wir, staatlich erzwungen wird, ja, so einen Test dann durchzuführen und bei negativem Ergebnis dann die Abtreibung vornehmen zu müssen, mhm, zum Beispiel.
Ja, klar.
Das ist aber, glaube ich, eine Situation, von der wir jedenfalls aktuell in Deutschland sehr weit entfernt sind. Also das möchte eigentlich niemand.
Ja.
Deswegen glaube ich, dass die Weiterentwicklung von solchen Technologien, und es geht dabei gar nicht mal unbedingt nur um diese DNA-Sequenzierung, sondern eben vor allem auch um das genombezogene Wissen, das wir haben, dass die uns erstmal nur zum Vorteil gereichen können.
Mhm.
Wir hatten auch vor mindestens 15 Jahren schon Diskussionen darüber, ob wir bald nur noch blauäugige Babys haben, weil man möglicherweise die Augenfarbe auch am genetischen Fingerabdruck ablesen kann.
Mhm.
Dort sind wir ja nach wie vor nicht.
Ja, das ist immer so die große Frage, was ist technisch möglich und was wird dann letztendlich gemacht daraus? Ne? Was wird aus diesem Wissen überhaupt gemacht? Große Frage.
Ja.
Ja,
und es wird auch, denke ich, immer Menschen geben, die daran sehr interessiert sind. Also wir kennen das vielleicht aus den Nachrichten, dass sich welche Silicon Valley Manager dann einfrieren lassen, weil sie denken, wenn ich in 300 Jahren wieder aufwache, dann
Traumvorstellung.
Dann bin ich in der Welt, in die ich eigentlich gehöre oder sowas.
Mhm.
Aber von denen wird wahrscheinlich niemand aufwachen.
Ja,
ja, das ist ein bisschen das Problem. Die sind halt die kommen ja um bei der Prozedur.
Ja, ja.
Jedenfalls nach allem, was wir bisher wissen.
Ja, das sind Zukunftsszenarien.
Ja, genau. Und genauso gibt es sicherlich auch Leute, die an Designerbabys interessiert sind und die eben wollen, dass ihr Kind genau 1,85 Meter groß wird und einen Intelligenzquotienten von was weiß ich und so weiter.
Ja.
Ich glaube aber nicht, dass das erstmal massentauglich ist.
Mhm.
Und dann glaube ich auch nicht, dass wir in eine Situation kommen, in der das von irgendeiner staatlichen Organisation erzwungen wird, dass das kommt.
Ja, und dessen ungeachtet, Sie haben ja auch gerade schon die vielen, vielen Vorteile angesprochen, auch im Zusammenhang mit Corona, die das Ganze eben hat. Also da ist es ja schon wirklich eine tolle, eine große Errungenschaft, dass das so entdeckt wurde, ne, wie das geht.
Ja, absolut. Ne? Es erlaubt uns eben auch die Sequenzierung, schnell zu reagieren.
Ja.
Ne? Auf neue Bedrohungen, die Natur für uns bereithalten mag.
Ja. Noch eine Frage an Sie als Patentanwalt. Gibt es denn in diesem Bereich auch schutzrechtliche Aspekte, die interessant wären? Oder solche Verfahren sind ja vermutlich auch geschützt, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, natürlich. Ja, ja. Die Patente für die Nanoporentechnologie sind, meine ich, so aus dem Jahr ungefähr 2010 plus minus. Und was sich schützen lässt, ist natürlich einmal die Vorrichtung selbst.
Mhm.
Ja, also sagen wir Kammer mit Membran und Pore.
Ja.
Ja, und dann muss man die Pore noch ein bisschen genauer beschreiben. Aber eben auch Verfahren, die sich eben mit sowas durchführen lassen.
Ja.
Ja, und das hat natürlich einige Feinheiten, die da beachtet werden müssen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass das patentrechtlich ein besonders komplizierter Gegenstand ist.
Ah ja, okay. Das heißt, Sie haben da selbst als Patentanwalt auch nicht viel zu tun damit, mit dem Bereich.
Nein.
Okay.
Nein.
Mhm. Ja, aber es ist ein sehr weites und vor allem sehr interessantes Feld. Vielen Dank, Herr Pfarr, für das Gespräch.
Gerne.
Noch mehr spannende Geschichten zu Erfindungen und Ideen finden Sie unter daidalos.blog.